Meine wichtigste Lektion oder meine wichtigsten Lektionen, Teil 2. Das letzte Mal haben wir nur 3 geschafft. Ich möchte noch beten, dass unser Verstand ganz weit auf ist, unser Herz ganz weit auf. Vater, ich danke dir für dein gutes Wort und dass es gesandt ist, um uns fähig zu machen für jedes gute Werk, um uns vorzubereiten, um uns Überfluss zu geben, um uns zu korrigieren, um uns zu ermutigen, Herr, um uns zu bestätigen. Und all das spreche ich jetzt in Existenz über jedem von uns. Herr, wir wollen durch dieses Wort gesegnet sein, wir wollen wachsen und wir wollen ein Stück näher an das Ziel für unser Leben kommen. Amen. Im letzten Teil schauten wir uns folgende Lektionen an. Gott sucht die Treuen, die er trainieren kann und einsetzen kann, um sein kostbares Evangelium weiterzugeben. Erinnert euch dran, die Treuen macht er fähig und darum setzen wir ganz viel Wert oder legen ganz viel Wert auf Treue. Treue im Kleinen befähigt uns für mehr. Wir haben uns dann angeschaut, dass Gott Menschen sucht, die das Richtige beständig tun, weil es das Richtige ist. Nicht, weil wir alles verstehen oder weil wir vielleicht manche Dinge nicht mal so richtig mögen, sondern weil das Wort uns sagt, was richtig und was falsch ist. So, diese Art von Menschen sind wirklich Gläubige, weil die glauben, ohne alles zu sehen, ohne alles zu verstehen. Und wenn du solche Menschen beobachtest über ein paar Jahre, wirst du einige der eindrucksvollsten Erweisungen Gottes sehen, die wir heute überhaupt sehen können. Weil Gott reagiert auf diese Art von Glauben. Das Wort zu nehmen, es für sich in Anspruch zu nehmen, es auszusprechen und danach zu handeln, das macht echte Gläubige aus. Und bitte, nehmt's mir nicht übel, aber ich weiß, dass da noch nicht jeder von uns immer ist. Stimmt's? Deswegen müssen wir das immer wieder hören. Auch ich muss das immer wieder hören. Weil ich möchte in immer mehr Bereichen genau so handeln. Weil ich merke, wie das funktioniert. Und das alte Verhandlungsmuster, was wir alle so mitgeschleppt haben, schon von früher her, das müssen wir Stück für Stück durch das ersetzen, was uns Gott redet. Und dann geht's uns auch gut. Amen. Und drittens haben wir uns angeschaut, dass er die sucht, die ihm so sehr vertrauen, dass sie den Schritt aufs Wasser wagen, wenn er ruft. Denn er führt uns sicher ans andere Ufer. Ich habe einen Teil meiner Lebensgeschichte erzählt, meine Berufungsgeschichte, die damit zu tun hatte, dass Gott mich rausrief aus meinem Beruf damals und sagte, dass er mich sicher ans andere Ufer bringt. Und ich kann es bezeugen, es ist so gewesen. Und es wird immer wieder so sein, weil Gott ruft mich immer wieder aufs Wasser und dich auch. Manchmal auf kleinere Gewässer, manchmal auf größere Gewässer. Aber es ist doch immer Wasser. Also nicht gemacht eigentlich so, um in unserem Natürlichen darauf längere Zeit zu stehen als eine Mikrosekunde. Und dann geht's normal in der andere Richtung. Heute möchte ich anfangen mit der Lektion, dass die Frucht in den Tälern entsteht. Im 5. Buch Mose 28, das ist das Kapitel, wo die großen Verheißungen des Bundes sehr dezidiert aufgeführt sind, da steht unter anderem: So wird der Herr dich zum Haupt und nicht zum Schwanz machen, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, deren genaue Beobachtung ich dir heute zur Pflicht mache, gehorsam bleibst und von allen Weisungen, die ich euch heute gebiete, weder nach rechts noch nach links abweichst, indem du anderen Göttern nachgehst, um ihnen zu dienen. Eine der größten Verheißungen der Bibel, finde ich, ist das. Ich meine, ich weiß nicht, wie dein Leben so aussieht bisher, aber möglicherweise hast du es nicht immer nur erlebt, dass es aufwärts ging. Und selbst als Christ könnte es sein, dass du sogar richtig mal in den Keller gebrochen bist. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, viele von euch haben ja Tablets, PCs und Smartphones. Die Aktie von Apple. Ist jemand hier, der mit Aktien was zu tun hat? Prima, dann kann ich euch jetzt überraschen, okay? Ich habe vor einem Jahr ungefähr so ganz wenige kleine paar Aktien gekauft und das startete dann ungefähr, wie ist das so? Ich startete hier und vom Verkauf ging es dann runter bis so vor ein paar Wochen. Dachte ich, Mist, übel. Tiefstand war ungefähr da. Und dann drehte das ungefähr bis heute hier, ungefähr so. Also man könnte sagen, da war doch schon eine ganz schöne Delle drin. Und so sieht unser Leben oft aus. Wir starten irgendwo und danach geht es irgendwie, gerade wo wir eine richtige Entscheidung getroffen haben, sowas von den Kellers, wir denken, Gott, wie kann das sein? Ich habe doch das Richtige getan. Und dann sind wir meistens irgendwo zu ihnen hier und hier. Dann ist das Jammertal am größten. Gott, du sagst, es soll immer nur aufwärts gehen. Stimmt's? Auf ein Jahr gesehen, nur auf ein Jahr gesehen, kann man hier schon sagen, genau, es ging aufwärts. 7% ist nicht überall, aber es ging aufwärts. Die Tendenz stimmte. Und ich glaube, wenn wir so ein Leben führen und die Lupe anlegen, sagen wir mal, an dem Punkt, dann sähe das vielleicht so aus. Versteht ihr, was ich meine? Gott verspricht uns nicht das Ausbleiben von Krisen. Das wird oft missverstanden. Im Gegenteil, die Bibel redet sehr viel und sehr klar darüber, dass in dieser gefallenen Welt uns Dinge passieren, die nicht gut sind. Aber immer mit dem Kontext, dass er uns raushilft. Und dass es unterm Strich ganz anders aussieht. Ich bin eine Predigt am Durchdenken, wo der Unterschied aufgezeigt wird zwischen denen, die Gott folgen und denen, die nicht Gott folgen, anhand der Bibel. Und Leute, das sind so erstaunliche und so faszinierende und begeisternde Bibelstellen, wo du siehst, wow, Gott meint es wirklich durch die ganze Geschichte Israels bis hin zur Gemeinde ernst. Er sagt, es ist anders, wenn du Gott folgst, als wenn du es nicht tust. Obwohl wir durch dieselbe Art von Krisen gehen. Wir kommen anders raus. Wir kommen da raus. Und die Welt kennt oft nur den Weg. Oder auch den. Ist nicht der Weg, den Gott für uns hat. Wobei ich als Christ mir auch den unteren Weg nehmen kann, klar. Wenn ich ungehorsam bleibe, böswillig sündige, gewohnheitsmäßig sündige, dann geht's nicht nur bergauf. Aber das ist ja nicht, was Gott will. Gott hat ja in 5. Mose 28 zu denen gesprochen, denen er auch die Bedingung genannt hat, nämlich, dass sie im Wort bleiben sollen, und zwar beständig. Wie heißt es hier? Du gehorsam bleibst und allen Weisungen, die ich euch heute gebiete, weder nach rechts noch nach links abweichst. Und vor allem keine anderen Götter nachläufst, also Dinge, die du wichtiger nimmst als Gott, wo du mehr Zeit mit verschwendest, wo du mehr Geld für gibst, wo du deine Konzentration drauf richtest. Wir dürfen gute Dinge haben, uns mit Gutem beschäftigen, aber wenn Dinge wichtiger werden als Gott, nennt die Bibel sie Götzen. Und diese Dinge sind die gefährlichsten Teile in unserem ganzen Leben. Götzen rauben uns nämlich den Segen Gottes, weil Gott sagt, neben mir lasse ich niemanden stehen und über mir schon mal gar nicht. Wenn du jemanden über mich stellst, dann ziehe ich mich zurück. Nicht, weil ich dich nicht liebe, sondern weil es nicht geht. Ich würde dich vernichten, sonst wäre das Ende. Das ist ein heiliger Gott. So, doch zurück. Die Frucht entsteht in den Tälern. Die Täler habt ihr ja da gesehen, in dieser Lupensicht. Da gibt's Täler, da geht's mal runter und da geht's auch wieder rauf. Und ich möchte dir sagen, was auch immer du gerade erlebst, Gott hat vorgesehen, dass es immer besser mit dir gehen soll. Was auch immer du gerade erlebst, Gott hat vorgesehen, dass es immer besser mit dir werden soll. Amen. Der Einzige, der das verhindern kann, bist du selbst. Bin ich selbst. Ich kann verhindern, dass es mit mir immer besser geht, indem ich falsche Entscheidungen treffe. In der Regel wider besseren Wissens, weil ich das Wort kenne. Die Höhen des Lebens sind Zwischenstationen. Und ich sage euch nichts Neues, dass nach jedem Berg ein neues Tal kommt. Es sei denn, ihr seid auf irgendeiner riesigen Bergkette, aber selbst danach kommt irgendwann ein Tal. So ist es gemacht im Leben, so funktioniert auch das geistige Leben. Beispiele. Beispiele für eine Höhe. Heute kam jemand zu mir und sagte, er hat jetzt sein neues Auto seit gestern. Sag ich, okay. Nimm mal an, du holst dir einen neuen Wagen. Das ist ein toller Moment. Vielleicht hast du lange dafür gespart und geplant und überlegt, welches Modell. Und dann kommt der Tag und du holst es ab. Das ist so ein Tag auf der Höhe, stimmt's? Das ist ein guter Tag. Die Tage mögen wir, oder? Das Auto abholen, zum Schlüssel das erste Mal umstellen und fahren den neuen Wagen.
Oder nehmen wir mal den Einzug in ein neues Haus oder in eine neue Wohnung. Auch da, ihr Frauen vor allem, ihr habt da lang geplant und geguckt, wie richtet ihr was ein? Passt die Wohnung? Ist es das Haus oder muss es ein anderes sein? Und dann kommt der Tag und ihr kriegt die Schlüssel. Ist das ein guter Tag? Andrea, du hattest einen Tag neulich, ne? Ist das ein guter Tag? Das ist ein guter Tag. Oder der Tag der bestandenen Abschlussprüfung. Einige haben das erlebt, andere, Daniel, gehen darauf zu, preis sei Gott. Hast du ja auch schon erlebt, Prüfung nach Prüfung und Qualifikation wird immer besser und cool. Aber der Tag ist ein cooler Tag. Geschafft. 3 Jahre Ausbildung. Beendet, siegreich erledigt. Oder die Beförderung. Die Position, wo du schon lange drauf hinarbeitest und jetzt kommt der Chef und sagt, jetzt ist es soweit. Herr Abteilungsleiter, willkommen. Ist ein guter Tag, oder Pino? Ist ein guter Tag. Ja, das sind Tage auf Höhe. Aber wisst ihr, da bleiben wir halt nicht. So, das neue Auto bekommt irgendwann seinen ersten Kratzer, oder? Und das ist dann nicht mehr die Hochzeit. Das ist dann eher schon so ein Tal. Oh, guck mal, was du gemacht hast, mein Kind. So ein Kratzer in der Tür. Okay, gehört zum Leben. Oder nach dem Hauskauf oder dem Wohnungsmiete, dann fallen die ersten Arbeiten an. Oder man sieht dann Details, die man vorher nicht so wahrgenommen hat und ärgert sich vielleicht gerade und hat dann mehr zu tun, als er gedacht. Oder die Heizung ist nicht ganz so effizient, wie man dachte. Man hat jetzt mehr und hey, dann gehe ich von der Höhe halt ein Stück runter und dann erlebe ich gerade eine ernüchternde Erfahrung. Nach der Abschlussprüfung war eine neue Herausforderung im Beruf. Auf einmal wird mehr gefordert. Jetzt habe ich nicht mehr der Stift sein, der noch Fehler macht, sondern jetzt wird erwartet, dass ich eine gewisse Professionalität an den Tag lege in meinem Beruf. Sonst gibt's Ärger und Stress. Die Hochzeitsnacht geht vorbei. Und mit den Monaten erkennt man doch tatsächlich, dass auch der Ehepartner nicht perfekt ist. Wir alle kennen so Situationen. Das sind die Täler. Jetzt könnte man sagen, wir wollen tallos leben. Wie langweilig wäre das denn? Jeden Tag ein neues Auto, das macht doch keinen Spaß mehr. Naja, vielleicht eine Weile. Aber in anderen Dingen wäre es schon ein bisschen kompliziert. Jeden Tag heiraten und alles, das hat ja auch alles Täler im Vorfeld, wisst ihr, das muss nicht sein. Ich möchte euch aber ein bisschen was über Gründe für Krisen sagen. Viele Leute, auch viele Christen, unterstellen immer noch Krisen Gott. Weil sie etwas nicht verstanden haben. Sie haben den Grundsatz nicht verstanden, dass Gott gut ist und nur Gutes von ihm kommt. Und sie haben nicht verstanden, welche Weise Gott korrigiert. Gott korrigiert nicht durch Situationen. Das ist nicht, was ich im Neuen Testament irgendwo sehe. Er korrigiert immer durch sein Wort. Der Korrektur kann ich mich aussetzen oder sie ablehnen. Er korrigiert heute Morgen. Denk an Stefanie und ihr Wort der Erkenntnis, was sie weitergab. Das war sehr stark korrigierend, oder? Das war Wort Gottes, was wir gehört haben. Das war biblisch 100% belegbar, was sie sagte. Versteht ihr? Eine gute Predigt sollte so sein, dass Gott sprechen kann, jetzt durch sein Wort. Und das ist die Art, wie er korrigiert. Er gebraucht den Pastor nicht mit einer Peitsche. Gott sei Dank. Stell dir vor, das wäre die Art der Korrektur, die manche Christen ja erwarten. Ja, Gott schlägt mich jetzt mit Krankheit oder mit Leid oder mit Not. Ich sage das bewusst immer wieder. Einige haben es schon oft gehört. Die ersten fangen an, es zu glauben. Aber andere brauchen es noch ein paar Mal, bis sie verstehen, dass es wahr ist. Lies deine Bibel mit diesem Hintergrund und du wirst sehen, Gott ist gut, Gott liebt dich. Und die Schwierigkeiten, in die wir kommen, für die sind wir in aller Regel selbst verantwortlich. Da hat Gott gar nichts mit zu tun. Unsere Haltung stimmt nicht, unsere Handlung stimmt nicht, wir stimmen nicht mit dem Wort überein, damit stimmen wir gegen das Wort. Gott zieht sich zurück und Dinge passieren, die nie passieren sollten. Und dann sagen wir, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott steht nur da, hä? Bitte? Ich lass zu? Ich lass zu? Du weißt alles, du hast das Wort, mehr als jede Generation vor uns. Haben wir das Wort zum Lesen, zum Hören, tausende Predigten, überall verfügbar. Preis sei Gott. So, deswegen möchte ich euch sagen, was ist der Grund für eine Krise? Der Grund ist nicht, dass Gott sich schickt, okay? Naja, so ein paar haben angefangen, es zu glauben. Ihr liest mal Römer 8, 28. Da steht klar drin, dass alle Dinge denen zum Besten mitdienen müssen, die Gott lieben. Alle Dinge heißt alle Dinge. Unter alle Dingen ist auch der Kratzer im Auto. Oder die Strompreiserhöhung. Gott schickt das nicht, aber wenn du diese Stelle in Anspruch nimmst, sagst du, Gott, ich verstehe gerade nicht warum und es gefällt mir auch nicht, aber weißt du was, Gott? Du sagst, alles muss mir zum Besten mitdienen Und genau das nehme ich jetzt in Anspruch. Es muss mir dienen. Halleluja. Halleluja. So, erstens, erster Grund für eine Krise, es ist eine Wachstumschance. Nicht immer die, die wir uns aussuchen, natürlich, aber es ist eine Wachstumschance. Das Leben führt uns durch manche Krisen durch und jede dieser Krisen ist, oder die meisten, sind Wachstumschancen. Das heißt, das Umsetzen der Höhenerfahrung. Wir waren auf einer Höhe, wir haben Dinge gelernt, auch vorher schon. Wir haben dort genossen und jetzt können wir umsetzen, was wir gelernt haben. In der Krise können wir sagen, wir bleiben bei dem, was Gott sagt und nicht, was die Krise uns versucht aufzudrücken oder was Gefühle mit uns gerade machen oder die Umstände uns scheinbar vorgeben. Ich kann nämlich nur auf den nächsthöheren Berg, wenn ich den jetzigen verlasse und im vor mir liegenden Tal anwende und festige, was ich errungen habe. Stimmt's? Also es ist eine Wachstumschance. Ich kann aus einer Krise eine Menge mitnehmen. Die Chinesen haben dieses berühmte Schriftzeichen, habe ich früher öfters hier gezeigt, was Krise und Chance in einem aus abbildet. Also das ist im Chinesischen steckt beides im selben Wort drin. Das wird zusammengesetzt aus zwei chinesischen Buchstaben und es bedeutet beides. Krise, Chance. Ich mag diesen Gedanken, dass jede Krise mit einer Chance ausgestattet ist. Ich muss sie nur herausfinden. Und Gott hilft mir gern dabei. Der zweite Grund für eine Krise, es ist eine Wendemöglichkeit. Jetzt schreibe ich das euch mal auf. Oh, gut. So, habe ich gerade eine Krise jetzt, habe ich gerade eine. Alle Leute sehen, dass ich Krise falsch schreibe. Preis dem Herrn, dass es nur Audio-Livestream ist. Also das Zweite, eine Krise ist und soll sein, eine Wendemöglichkeit. Eine Krise kann mir zeigen und zeigt mir oft, wo ich falsch liege. In einer Krise sehe ich meine Fehler viel klarer, weil mein großes Selbst, mein Ego, nicht mehr ganz so groß in der Krise ist wie vorher. Solange ich noch denke, ich habe ja alles im Griff, gucke ich gar nicht auf meine Fehler, interessiere mich gar nicht, weil das Leben scheint mir ja recht zu geben, ich mache alles richtig. In der Krise schaue ich genauer hin. Und möglicherweise habe ich noch Freunde, die mir den Kopf ein bisschen waschen in so einer Zeit und mir zeigen, hey, du bist völlig falsch abgebogen davon. Es war ein Fehler. Kehr um, bring es in Ordnung. Nimm die Grundsätze von Buße, Vergebung und neuer Saat. Meine Entscheidungen haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Meine Entscheidung. Natürlich, Gott hat gesegnet und Gott hat die Entscheidung vor allem gesegnet, die ich mit ihm in Übereinstimmung getroffen habe. Aber es war meine Entscheidung. Und deine Entscheidungen haben dich dahin gebracht, wo du heute bist. Und alles andere Denken bringt dich in die Passivität. Denn dann bist du das Opfer. Naja, ich bin ja nicht schuld, dass das passiert ist. Du bist sicher nicht schuld an allem, was passiert ist. Aber deine Entscheidungen haben dich dahin gebracht, wo du heute bist. Und das erstmal zuzugeben, ist eine sehr entspannende Sache. Das heißt nicht, dass du in allem schuld bist, was passiert ist, aber deine Entscheidungen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass du heute die Person bist, die du bist. Wenn dich jemand früher verletzt hat, ist es deine Entscheidung, ob du vergeben hast oder ob du festhältst an dem Recht auf Zorn oder sogar Hass gegen diese Person, weil dir ist ja Unrecht zugefügt worden. Und wir wissen, die Bibel leitet uns einen ganz anderen Weg. Wir sollen vergeben, wir sollen loslassen, wir sollen das Recht ablegen auf all die Dinge, die wir dann nämlich hätten, Recht auf Ärger, Hass, Groll und so weiter. Erlaube ich meinen Gefühlen, meine Entscheidungen zu steuern oder steuere ich meine Gefühle nach meinem Wertesystem? Handle ich nach dem, was das Lebenskonzept, nämlich die Bibel, sagt oder nach den vorherrschenden Umständen? Beides kann ich tun. Es wird unterschiedliche Ergebnisse produzieren. So, in einer Krise ist es immer an der Zeit, einen ehrlichen Blick in den Spiegel zu werfen und sagen, okay, was ist eigentlich passiert? Was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Das ist die erste gute Frage, die du stellen kannst. Ja, wieso ich? Und noch die anderen. Ja, die anderen kannst du nicht verändern, aber dich. Möglicherweise haben die anderen 80% falsch gemacht, du nur 20%. Dann arbeite an deinen 20%. Die anderen veränderst du nicht. Ist das schon mal aufgefallen? Dass dich niemand verändern, außer du selbst? Man kann Angebote machen, aber du entscheidest sehr wohl, auch von der Predigt, du entscheidest genau, was du mitnimmst. Niemand zwingt dich zu irgendwas. Wir machen hier nur Angebote. Angebote, die dir helfen sollen. So, wähle weise. Ich kann Ehepartner bitten, in so einer Krise Klartext mit mir zu reden. Ich sage es nicht umsonst, er ist das größte Geschenk, was du je haben wirst, nach dem Heiligen Geist. Frag ihn, frag sie. Sie ist dein wichtigster Spiegel. Meine Frau hat mich mehr verändert als jeder andere Mensch in meinem Leben. Aber nur, weil ich hingehört habe, wenn sie geredet hat. Weil ich ernst genommen habe, was sie mir gespiegelt hat. Und das war nicht immer alles schön. Stimmt's? Du kannst einen guten Freund bitten, dir die Meinung zu sagen. Und zwar ehrlich, die Sprüche geben uns dazu einige Hinweise, dass der Weise den Freund, der ihn schlägt, in Anführungszeichen, ernst nimmt. Weil dir sagt ein Freund nur ehrlich, wie es ist, wenn er dich lieb hat. Ansonsten ist es viel leichter, einfach den Mund zu halten und einen anderen Weg zu gehen. Stimmt's? Den geistlichen Leiter kannst du konsultieren. Deinen Zellleiter zum Beispiel. Um Dinge anzugehen, die dir bewusst geworden sind. So, dass du nicht alleine diese Arbeit auf dich nimmst. Vieles schaffen wir nicht alleine. Das ist einer der Gründe, warum Gott Gemeinde geschaffen hat. Niemand isst alleine, steht im Bistro unten. Aber es geht nicht nur ums Essen. Immer wenn wir alleine kämpfen, verlieren wir. Weil der Teufel kämpft nie alleine. Er hat eine ausgebuffte Strategie und er hat viele Helfershelfer. Und die helfen einander, ihr Ziel zu erreichen. Und Gott hat uns zusammengestellt. Jeder von euch ist in der Lage, 1000 Teufel zu schlagen. Aber vielleicht keine 10.000. Aber zu zweit schon. Amen. Denk dran, wenn du weiterhin tust, was du bisher getan hast, wirst du auch weiter das haben, was du bisher hattest. Und da ist immer die große Frage, willst du das wirklich? Ist dein Leben heute, ich bin jetzt Mitte 40, da fragt man sich schon manches. Bin ich da, wo ich hin wollte? Ist der Weg richtig? Werde ich da ankommen, wo ich eigentlich hin will, wenn ich so weitermache? Oder muss ich irgendwo Dinge ändern, weil irgendwo Blockaden sind? Diese Fragen sollten wir uns nicht erst mit Mitte 40 stellen. Ich empfehle dir, stell dir die mit Mitte 10, als Teenager. Fang an, dir diese Fragen zu stellen. Das sind die wichtigsten Fragen deines Lebens. Wo sind Dinge zu verändern, damit du woanders rauskommst, als vielleicht dein Vater rauskam, deine Familie rauskam, als es bisher endete? Nicht im Kritischen so, ich bin besser als er, das meine ich gar nicht. Sondern sagen, Vater, hilf mir, aus Verhaltensmustern auszubrechen, die unfruchtbar sind, die mich auf der Stelle treten lassen, die mir Jahre rauben, anstatt da anzukommen, wo du eigentlich deinen Plan für mich hast. Weil wenn du das nicht mehr willst, so die Ernte, die du bisher hattest, dann ist es Zeit für Veränderung. Für das, was über 70% aller Deutschen hassen, mehr als alles andere. Veränderung. Ohne Veränderung kein Fortkommen. Aber es gibt einen dritten Grund für eine Krise. Und das ist mein Lieblingsgrund. Diese Art von Krise, die dritte Art, ist die meist unterschätzte von allen. Wenn du dich überprüft hast, nach den ersten beiden, du hast die Wachstumschancen herausgesucht, du hast die Wendemöglichkeiten gesucht, wo war ich falsch, wo habe ich einen Fehler gemacht. Und wenn du dann da stehst und sagst, es ist nicht wirklich was drin, ich habe nichts gefunden, ich habe wirklich gesucht mit Hilfe von anderen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Teufel dir ein großes Kompliment macht. Dann ist dieser Grund für die Krise ein Kompliment des Teufels. Denn dann bist du möglicherweise unmittelbar vor einem Durchbruch in einem Bereich, wo Gott dich berufen hat. Und der Teufel weiß, wenn er dich jetzt nicht stoppt, dann bist du nicht mehr aufzuhalten. Amen. Einige von euch sind heute da, wo sie sagen können, in dem Bereich hält mich der Teufel nicht mehr aus. Hier bin ich durchgebrochen. Aber andere stehen vielleicht in anderen Bereichen, gerade an der Stelle, und merken, boah, es ist so schwer. Ich komme nicht weiter. Es ist eine Krise und scheinbar finde ich keinen Weg. Wenn du nichts findest, heb deinen Fuß, schau dem Teufel ins Gesicht, ihr wisst, er ist unter deinen Füßen, und lach. Danke, Mr. Dunkel, für das Kompliment. Jetzt weiß ich bin richtig. Ich werde genau das tun, was ich tue. Und ich werde den Durchbruch erleben. Ob heute oder in einem Monat oder in einem Jahr, ich werde nicht stoppen. Und diese Entscheidung wünscht er mehr als irgendwas, was du sonst sagen kannst. Halleluja. Mein zweiter Punkt, mein zweiter Tipp für euch oder Lektion ist Verantwortlichkeit. Ich bin verantwortlich, würde ich diese Lektion nennen. Du bist verantwortlich für dein Leben. Ihr habt schon überzeugt daraus gesehen. Ein Hauptproblem ist es, dass viele Menschen die Verantwortung für ihr Leben auf andere schieben. Du bist schuld, dass ich so geworden bin. Auf Bevos erleben wir das immer wieder. Und wir versuchen, daraus zu helfen, nämlich zu sagen, okay, ja, ich muss vergeben, das ist ein Punkt. Aber der andere ist, ich muss vergeben. Auch meine Eltern, wenn sie schlecht waren zu mir, oder wenn Leute mich missbraucht haben und all das, was passiert in diesem Leben. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich denke, es ist von Schulz von Thun, der ein psychologisches Modell entwickelt hat, was ich finde sehr eindrucksvoll ist. Es nennt sich das Drama-Dreieck. In diesem Dreieck werden drei Verhaltensstile aufgezeigt. Das erste ist das Opfer. Das ist eben gerade die Persönlichkeit, die keine Verantwortung für ihr Leben übernimmt, sondern andere sind schuld. Der hat mich schlecht behandelt, deswegen fühle ich mich schlecht. Mein Chef hat mich entlassen, deswegen habe ich kein Geld. Der ist in mein Auto gefahren, deswegen kann ich jetzt kein Auto mehr fahren. Ich habe jetzt Angst vor Autofahren. Und so weiter und so weiter. Ein Opfer findet meistens einen Retter. Auch ein psychologisches Verhaltensmuster. Retter sind die Leute, die anderen immer helfen. Oh, die haben so riesige Ohren, wenn es um Hilfe geht. Die helfen dir, bevor du überhaupt ein Wort gesagt hast. Die lösen für dich Probleme, bevor die überhaupt da sind. Ja, Retter ist auch eins. Eine Rolle in einem Spiel. Und die dritte Rolle in dem Spiel, ohne die geht's nämlich nicht, ist der Verfolger. Jedes Opfer braucht einen Verfolger. Jeder auf der Arbeit, der gemobbt ist, braucht jemand, der ihn mobbt. Jeder, der verletzt ist, braucht jemand, der ihn verletzt. Und die drei bedingen einander. Das Opfer braucht den Verfolger und den Retter. Und der Verfolger braucht natürlich auch wiederum auf Gegenseitigkeit. Und selbst die beiden sind abhängig voneinander. Denn wenn es keinen Verfolger gibt, braucht es ja keinen Retter. Nur ohne Retter macht das Verfolgen auch keinen Spaß. Das Spiel ist ja nicht zu lösen. Ich könnte euch jetzt fragen, und vielleicht denkt ihr eine Sekunde drüber nach, wo finde ich mich am ehesten wieder als Persönlichkeit? Wo in meinem Verhalten finde ich mich am ehesten? Finde ich mich eher so in der Opferrolle? Oder bin ich eher so der Verfolger, der eher draufhaut? Oder bin ich eher so der Rettertyp? In Gemeinden hast du ganz viele Rettertypen eigentlich. Ja, hast viele Heilberufe, das sind oft Rettertypen, ja, so Krankenschwestern und Pfleger und so. Das ist der klassische Retter. Das ist nichts Negatives, nur es ist eine angelernte Rolle und entspricht üblicherweise nicht der Freiheit, die du haben solltest. Oder mit anderen Worten, bist du in einer dieser Rollen gefangen, kommst du da auch nicht raus. Das heißt, du wirst immer wieder dieselben Fehler machen. Du wirst Leuten helfen, Leute retten, die gar nicht gerettet werden wollen. Und du wirst zwischen die Stühle kommen und du wirst dich furchtbar mies fühlen und alles ist ungerecht. Und auf einmal wirst du sogar zum Opfer, als Retter. Und es passiert dir immer wieder. Du suchst dir vielleicht immer die Art von Männer aus, die eher die Verfolger sind. Alkoholiker, ein bisschen gewalttätig und kaum bist du los, wie sieht der Nächste aus? Genauso, weil du bist ein Retter. Du suchst dir diese Opfertypen oder die Verfolgertypen, weil du brauchst die, um glücklich zu sein. In Anführungszeichen. Es gibt einen Weg daraus. Und der hat mit Verantwortung zu tun. Nämlich damit, dass ich für meine Gefühle verantwortlich bin. Niemand belügt mich mehr als meine eigenen Gefühle. Und bei dir ist es nicht besser. Glaub's mir. Wenn ich da raustrete, gibt es nur einen Weg. Du wirst zum Gestalter. Du wirst nicht zum Gestalter von irgendeiner Rolle, du wirst zum Gestalter von deinem Leben. Du übernimmst Verantwortung und du reagierst nicht mehr nach deinem üblichen Muster, unbewusst und ohne nachzudenken, sondern du gehst zu deinem Herrn und fragst, Herr, was sagst denn du zu der Situation? Und glaub mir, die Situation kommt, wo der Retter auf einmal merkt, hier soll ich gar nicht retten. Das muss ich loslassen. Hier geht Gott mit um, hier kann ich sowieso nichts ändern. Manchmal fällt dem Retter sogar auf, dass er nicht die Not der ganzen Welt lösen kann mit seinem Bankkonto. Man fühlt sich immer schlecht, weil er noch nicht genug gespendet hat, irgendwohin. Und deswegen geht zu Gott und fragt, Gott, ich habe das und das Budget, wo darf ich es hingeben? Das ist viel besser. Ja, dann geht der Druck auch weg. Ich mache eh nie genug, weißt du so. Also sei diese reife Persönlichkeit. Entscheide dich, Gestalter zu sein. Und da brauchst du Hilfe. Das ist nicht an einem Tag passiert, sondern hier brauchst du auch wieder Leute, die dir einen Spiegel vorhalten, die dir zeigen, oh, du bist jetzt gerade in der Opferrolle.
Ich bin doch so arm dran und ich kann doch überhaupt nicht dafür. Guck mal, was die mit mir tun. Da.
Ich bin in der Opferrolle. Nein, ich bin wirklich.
Ja, wir nennen das auch Selbstmitleid. Das führt ganz stark auch in diese Richtung. So, warum nicht sagen, okay, ich sage meinen Gefühlen, jetzt hört auf zu weinen. Es ist genug geweint, es ändert nichts. Mein Weinen ändert überhaupt nichts. Es holt nur Retter und Verfolger näher, die ich gerade nicht brauche. So, ich will jetzt Gestalter werden. Ich gehe jetzt zu meinem Herrn und sage, ich lege jetzt alles ab. Warum sagt der Herr, nimm alles an Not und wirf es auf den Herrn? Wofür? Weil er der Einzige ist, der es tragen kann. Ich kann es nicht tragen. Ich konnte meine Not und Sorgen nicht lange tragen. Ich brach immer drunter zusammen. Wie so ein Esel, den man am Auto drauflegt, weißt du. Beine knicken weg und ich lag wieder da. Und ich war so dankbar, als ich das dann kapierte, dass es ganz praktisch geht. Ich mache das manchmal mit Handbewegung. Ich stelle mir das Kreuz hier vor, das Kreuz, und werf dann gerade den Gedanken der Not, der Minderwertigkeit, des Verrats, was auch immer. Ich werf's ab. Sag, okay, Gott. Ehrlich, ich muss manche Dinge ein paar Mal werfen, bis sie da leben bleiben. Das liegt aber mehr an mir als am Kreuz oder am Gott. Gott nimmt die gerne, aber wisst ihr, ich löse gerne Probleme. Und manche kann ich nicht lösen. Die habe ich nicht in der Hand. Und da brauche ich ihn. Und du auch. Und du beeinflusst auch eine große Zahl von Menschen, die du noch nie gesehen hast. Das ist einer der Gründe, warum du Verantwortung übernehmen musst. Du bist wichtig. Deine eigene Entwicklung ist wahrscheinlich für Hunderte, wenn nicht für viele tausend Menschen von größter Bedeutung. Denn sie wird sich, ob du willst oder nicht, in den nächsten Generationen deiner Familie fortsetzen. Hast du da je drüber nachgedacht? Wir denken oft nicht so weit. Wir haben nicht das Vorrecht von einem Adam oder auch von den ersten Menschen, die teils ihre Kinder in den nächsten 20, 30 Generationen erlebt haben. Wir sehen immer nur 2, 3 Generationen, vielleicht eine vierte und dann gehen wir. Stimmt's? Aber was wäre, wenn du die nächsten 20 Generationen sehen könntest? Wenn Pino sie sehen würde. Und deine Frau. Wenn ihr sehen würdet, wow, wir haben damals angefangen zu beten als Familie. Und 10 Generationen später machen sie es immer noch. Sie haben das nie aufgegeben, weil das ein guter Wert war. Weil es von klein auf unsere Kinder mitbekommen haben. Obwohl wir es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber wir waren die Pioniere, wir haben es eingeführt. Und so Dinge tun wir. Und wir sind uns oft gar nicht bewusst, wie weitreichend das ist, was wir in unserem kurzen Leben hier tun. Vor allem, wenn wir Kinder haben, die noch in unserem Haus sind. Aber selbst wenn das nicht so ist, wenn du Menschen hast in deiner Zelle, Menschen, die von draußen kommen, wie du früher auch, und sie erleben das, sie lernen das, sie tun das, und die nächsten Generationen tun es auch. Und Segen wird multipliziert. Ich habe 2 Familien gefunden, ich habe da schon mal drüber gesprochen hier, deren Leben von dem 18. Jahrhundert bis eben ins 20. Jahrhundert ausgewertet wurde. 5 Generationen wurden hier nur ausgewertet, nicht so viel. Das eine war die Familie Edwards. Mr. Edwards war Pfarrer. Er und seine Frau liebten den Herrn und haben sich ganz dem Dienst Gottes hingegeben. Und aus ihrer Familie ist in den nächsten 3 bis 5 Generationen Folgendes geworden. Und das sind jetzt nur 464 Personen, die ich in der Auswertung bekommen habe. 100 sind College-Professoren geworden. 30 wurden Richter. 100 wurden Pastoren und Geistliche, unter ihnen unter anderem Jonathan Edwards, der Begründer der großen Erweckung, von dem viel ausging. 14 College-Präsidenten, 60 Ärzte, 60 Schriftsteller und 100 Rechtsanwälte kamen aus diesen beiden Menschen, die Jesus geliebt haben und die dementsprechend ihr Wertesystem hatten. Die andere Familie war die Familie Jukes. Die lebte zur selben Zeit etwa wie die Familie von Edwards.
Mr. Jukes war ein gemeiner Dieb. Und auch er hatte in den nächsten 5 Generationen ein Erbe hinterlassen. Ich habe hier 582 Beispiele. 300 wurden professionelle Bettler. 60 wurden Diebe. 130 überführte Kriminelle. Es gab 55 Akte sexueller Zwangshandlungen. Nur 20 ihrer Nachkommen überhaupt haben je einen Beruf gelernt. 10 saßen im Gefängnis und 7 waren Mörder. Mir hilft diese Geschichte immer wieder zu sehen, wow, meine kleine Familie macht für viele Menschen, die ich wahrscheinlich nie sehen werde, einen riesigen Unterschied. Und nie sehen werde ist ja auch nicht ganz wahr. Ich glaube, wir werden sie sehen. Spätestens am Himmelstor werden wir Menschen sehen und werden vielleicht manche sagen, boah, weil du damals echte Sache mit Gott gemacht hast, weil du dich damals verändert hast, weil du damals erlaubt hast, dass dir andere Leute in den Hintern treten durften, geistlich gesehen, um dich dahin zu bringen, wo du hingehörst. Deswegen haben wir es so leicht gehabt. Deswegen konnten wir direkt da anfangen, viele von euch sind Pioniere. Erste Christen in der Familie. Wir fangen das an, was wir selbst so nie erlebt haben. Was wir hier hören, hier zusammen erleben, hier zusammentragen geistig. Und wir probieren es aus. Wir machen Fehler bei all dem. Aber wir fangen an. Und die nach uns kommen, ich mache mir doch keine Illusionen. Meine 3 Kinder werden mich geistig rechts und links überholen. Das ist ganz normal, weil die fangen da an, wo ich dann aufhöre. Bitte. Die fangen auf einem ganz anderen Level an, ihren geistigen Dienst zu tun. Und das ist doch cool. Viele denken, oh, was werde ich meinem Kind vererben? Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern viel Geld vererben will. Ich will ihnen aber auf jeden Fall das Beste vererben, was ich habe. Und das ist das, was ich mit Gott erlebt habe. Geld wird auch kommen. Preis sei Gott. Gott ist gut. Gott ist gut. Also wenn du mit deinem Leben machst, was du mit deinem Leben machst, schafft ein Muster, einen Verhaltenszyklus, der sich auf die kommende Generation überträgt. Und noch ein Grund, warum wir Verantwortung übernehmen müssen, ist der, weil viele von euch, eigentlich alle, zu Leitern berufen sind. Nur was macht ein Leiter? Was macht der Mann in der Familie? Der ist ja auch heute schon ein paar Mal genannt worden. Was macht die Frau in der Familie? Auch sie leitet. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Leiter führt Menschen von hier zum dort. Du führst deine Kinder von da, wo sie jetzt stehen, zu dem Ort, wo sie sein sollten. Nach dem Wort Gottes her. Nach ihrer persönlichen Berufung. Nach all dem Besten, was du weißt für dein Kind. Du führst jemanden in deiner Zelle von hier nach dort. Hier, wo er vielleicht unverantwortlich mit seiner Familie umgeht, wo er seine Frau schlecht behandelt. Führst du ihn dorthin, dass er seine Frau auf Händen trägt, dass er sie ehrt und achtet, dass er sein Leben für sie gibt. Das tun wir in allem, was wir leiten. Jedem Projekt, was wir leiten, führen wir Menschen von hier zu dort. Wir qualifizieren sie nicht nur, sondern wir führen sie auch in ihrer Integrität, wir führen sie in ihrem Charakter weiter. Und das hat immer Folgen in viel mehr Lebensbereichen als denen, wo wir gerade denken, wofür wir es tun. Wenn du dein Kind erziehst, hat das nicht nur die Folge, dass es einen guten Beruf haben wird oder dass es im Beruf fest stehen bleiben wird, sondern es hat die Folge, dass es in der Ehe anders ausschauen wird, weil Grundsätze für alle Bereiche gelten, dass es in der Gemeinde verbindlich mitarbeiten wird und nicht mal hier, mal da sein wird. All das sind Dinge, die beeinflusse ich sehr früh und wir als Leiter beeinflussen solche Sachen. Ich brauche mal einen Freiwilligen. Egal. Hilde. Pass auf, bleib da mal da. Hilde hat jetzt eine Aufgabe. Hilde steht hier unten, wo ich auch stehe. Und sie hat die Aufgabe, mich auf die Bühne zu ziehen. Nicht zu drücken, sondern zu ziehen. Nicht drücken, ziehen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Du bist ja da unten. Du stehst ja da unten.
Wie soll ich dich denn da hoch?
Komm, schaff das. Oder auch nicht.
Gar nicht hochziehen.
Soll ich
denn
okay. Das war gemein, aber das hast mir sehr geholfen. Ja, ne? Danke, Hilde. Das war ganz, ganz bewusst unfair. Trotzdem danke fürs Mitspielen. Hilde hat also versucht, mich von unten auf die Bühne zu ziehen, wo sie ja selbst nicht drauf war. Und das ist unmöglich. Drücken vielleicht, aber drücken ist ja nicht, was wir machen wollen. Wir wollen ja Leute ziehen und nicht irgendwo hindrücken. Richtig? Das heißt, wir probieren es nochmal. Hilde, stell dich doch mal auf die Bühne.
Sie steht jetzt auf der Bühne und ich stehe unter der Bühne.
Ja, das geht auch nicht.
Na, hallo. War das ein Problem? Vielen Dank. Es war überhaupt kein Problem, weil sie stand ja da, wo sie mich hinhaben wollte. Das ist der Grund, warum manche Jüngerschaft nicht funktioniert. Du versuchst Leuten was beizubringen, was du selbst nicht lebst. Manche Vaterschaft, Mutterschaft funktioniert nicht. Sag deinen Kindern zehnmal, sie sollen nicht rauchen und du klimmst dir den Stängel zwischen den Lippen. Wie soll denn das gehen? Kinder machen immer das nach, was sie sehen, nicht das, was wir sagen. Und ehrlich, wir Großen sind nicht besser. Wir machen das nach, was wir sehen. Wo wir Vorbilder sehen, denen wir es abnehmen, da verändern wir uns. Da machen wir Dinge nach. Leute, die Reden halten, die sind so ohnehin erstmal misstrauisch. Ja, Politiker sagen viel, so der Volksmund. Aber was sie wirklich machen, mal schauen wir mal. Ja, Wahlversprechen und dann hinterher, 4 Jahre später, wissen wir alle, dass es nicht immer so kommt. Aber wir führen Leute von hier nach dort. Und wir können Leute dahin ziehen, wo wir selbst sind. Beispiel, wir haben ja gestern ein Mitgliedschaftsseminar gemacht. Wie willst du jemanden in eine verbindliche Mitgliedschaft reinführen, wenn du selbst kein verbindliches Gemeindeglied bist? Vergiss es, du kannst Leute nie weiterführen, als du selbst gegangen bist. Sag mal, du wärst in der Zelle noch, bis dahin wärst du gegangen. Bis dahin kannst du Leute führen. Aber dann zu sagen, du weißt, es wäre gut, wenn du Mitglied würdest, weil das ist biblisch und du bist dann im Schutzraum Gottes und die Salbung fließt. Naja, warum bist denn du keins? Ist doch eine legitime Frage, oder? Und die müssen wir uns dann selbst stellen. Ja, warum bin ich eigentlich keins? Ungehorsam, Rebellion oder Unwissenheit? Kann ich bei allem was ändern, stimmt's? Aber ich sage das jetzt nicht nur für uns hier. Wir haben ja unser Mitgliedschaftsseminar gemacht, aber vielleicht hören gerade Leute diese Predigt aus einer anderen Gemeinde. Und wir haben ja 30.000 Podcast-User. Ja, macht euch mal Gedanken, wenn ihr noch nicht verbindlich in der Gemeinde seid. Ihr seid definitiv raus aus dem vollkommenen Willen Gottes in dem Bereich. Und das ist eine gefährliche Situation. So, wir leiten ohne Worte. Worte helfen manchmal, aber meistens leiten wir ohne Worte. Die Saat, die du säst, wird zur Ernte, die du bekommst. Und du wirst in deinem Leben immer nur tiefer sinken, statt aufzusteigen, wenn du die Prinzipien Gottes nicht lebst. Es ist so. Und es ist keine Bestrafung von Gott, es ist einfach ein Stück Leben. Mein dritter Punkt für heute, mein dritter Tipp, der hat was mit der Eheerneuerung zu tun. Deswegen fand ich das so cool, dass das gerade heute war. Ein guter Liebhaber ist ein Mann, der eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellt. Ein guter Liebhaber ist ein Mann, der eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellt. Ich höre nur feminine Amens. Wo sind meine Männer? Diesen Satz habe ich gelernt, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so. Wir waren auf einer Konferenz, auf einer Männerkonferenz mit Dr. Edwin Lewis Cole. Cole ist inzwischen beim Herrn, war damals schon in seinen 70ern. Und er hat uns das eingehämmert. Und uns gesagt, das ist, was ein guter Liebhaber ist. Alles andere kann jeder Hund. Ist es so? Es ist so. Eine Frau, ein ganzes Leben, nicht nur ertragen, zufriedenstellen. Wow, das sind Helden. Das seid ihr, meine Männer. Ja. Das sind wir, oder? Amen, Halleluja. Oh, mein. Ich sag dir, ich habe euch das schon mal erzählt, in meiner Bundeswehrzeit, ich war gerade junger Unteroffizier, wir haben eine Übung gehabt, haben so Häuserkampf trainiert und ich hatte so eine Gruppe zu führen. Und ich erinnere mich noch, ich kniete neben so einer Mauer. Ich hatte viele amerikanische Kriegsfilme gesehen. Und hinter mir meine Männer und da vorne das Haus, was vom Feind besetzt war, MG-Salven schlotteten uns entgegen und ich machte Folgendes. Angriff! Angriff! Und eine Sekunde später spürte ich ein Tippen auf meiner rechten Schulter, drehte mich um und da war unser Feldwebel. Der guckte mich nur an, Herr Trümper. In dieser Armee wird von vorne geführt. Es war so eindringlich, ich habe es nie wieder vergessen. Ja, der Mann ist der Leiter der Familie. Der Mann führt von vorne, das heißt, er lebt das vor, bevor er es von einem anderen erwartet. Stimmt's? Leiter bedeutet doch nicht Herrscher, sondern es bedeutet Diener zu sein. Durch die Fähigkeiten, Gaben, Kräfte, die man hat als Mann. Ein Mann, der seine Hand gegen seine Frau erhebt, ist für mich das Erbärmlichste, was ich mir vorstellen kann. Weil meine Hand, meine Kraft ist dafür da, um meine Familie zu schützen gegen alles und jeden. Und da haue ich auch drauf, wenn es sein muss. Versteht ihr? Das, glaube ich, ist biblisch. Ja, da gibt es ja verschiedene Ansichten drüber. Müsst ihr selbst entscheiden, was ihr macht, wenn es soweit ist. Aber ich bin entschieden. Ja, was ich kann, biete ich auf, um meine Familie zu schützen. Es heißt im Galater 6, Vers 9 und 10, meine Lieblingsbibelstelle, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Habe ich oft drüber gesprochen, aber jetzt hört weiter zu. So, lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Oh, Hausgenossen. Nicht nur Gläubige, Hausgenossen. Für mich heißt das natürlich, das ist auch ein Haus, die Gemeinde, die lokale Gemeinde, aber erstmal, das kleinste Haus ist mein Haus. Unsere Ehefrau, ihr lieben Männer, ist unsere erste Hausgenossin des Glaubens. Ich predige jetzt mal nur für uns. Die Frauen machen vieles schon richtig und die anderen Dinge werden sie lernen, wenn wir unsere Sachen richtig machen. Manche Männer stecken viel Geld, viel Zeit, viel Aufmerksamkeit in Dinge, die ihnen wichtig sind. Vielleicht in ihr Auto, in ihr Hobby, in ihren Sport, in ihre Karriereplanung, sogar in soziale Projekte. Doch wenn ihre Frau ein neues Haushaltsgerät möchte oder einfach nur um etwas Geld für neue Klamotten bittet, dann ist dafür nichts da. Es spricht eine Sprache, die jede Frau versteht. Ich bin nicht so wichtig. Ich bin nicht so wertvoll. Erlaubt mir, euch eine Geschichte vorzulesen, die ich in meinem neuen Buch auch aufgenommen habe, weil die mir so gut gefallen hat. Könnt ihr noch nicht kaufen irgendwann. Es ist die Geschichte einer Brautwerbung im Pazifik. Johnny Lingo, ein wohlhabender Junggeselle, verliebte sich in ein unscheinbares Mädchen einer Nachbarinsel. Sarita war nicht nur unscheinbar, sondern mager, knochig und lief mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durch die Gegend. Saritas Vater hoffte zwar, einen Brautpreis für sie zu bekommen, fürchtete aber insgeheim, dass keiner sie haben möchte. Auf seiner Insel war es Sitte, den Brautpreis in Kühen zu bezahlen. Die gescheitesten und schönsten Mädchen brachten bis zu 5 Kühe ein. Sam hoffte, wenigstens eine einzige Kuh für seine Tochter zu bekommen. Eines Tages hielt Johnny um die Hand seiner Tochter an und wollte mit ihm über den Brautpreis verhandeln. Er war bekannt, ein geschickter Kaufmann zu sein, während Sam in dem Ruf stand, der schlechteste seiner Insel zu sein. Obwohl Johnny noch sehr jung war, galt er als reichster Mann seiner Insel. Sam wollte 3 Kühe verlangen, aber auf 2 bestehen, bis er sicher war, dass Johnny mindestens eine bezahlen würde. Der große Tag kam. Johnny Lingo begann die Verhandlung mit einem Angebot, das sowohl Sam als auch die ganze Insel überraschte und zugleich, erfreute. Vater von Sarita, ich biete dir 8 Kühe für deine Tochter. Die Hochzeit fand statt. Auf beiden Inseln erzählte man sich die Geschichte mit den 8 Kühen. Die Bewohner amüsierten sich noch im Nachhinein darüber, wie der reiche Kaufmann von seinem Schwiegervater über das Ohr gehauen wurde. Eines Tages bekam Johnny Lingo Besuch von einem westlichen Gast. Er hatte Sarita noch nicht gesehen und Johnny stellte ihm die Frage. Sie waren doch auf der Nachbarinsel. Was sagen die Leute über mich? Zögernd erzählt der Gast. Na, man sagt, sie hätten 8 Kühe als Brautpreis bezahlt. Man fragt sich, warum. In diesem Moment betrat eine wunderschöne junge Frau das Zimmer, um einen Strauß Blumen auf den Tisch zu stellen. Sie lächelte ihrem Mann zu und ging leichten Schrittes wieder hinaus. Der Gast hatte noch nie in seinem Leben eine so schöne Frau gesehen. Die geraden Schultern, das energische Kinn, die funkelnden Augen, all das ließ ein gesundes Selbstbewusstsein erkennen. Mit unverkennbarem Stolz sagte Johnny Lingo, das ist Sarita, meine Frau. Aber, protestierte der Besucher, sie ist ja wunderschön. Die Leute haben mir erzählt, sie sei eher unansehnlich und sie hätten sich übers Ohr hauen lassen. Johnny lächelte. Meinen Sie, 8 Kühe wären zu viel für Sie gewesen? Nein, keinesfalls, beteuerte der Gast. Aber wie ist es möglich, dass sie sich so verändert hat? Johnny wurde ernst. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es für eine Frau bedeuten muss, zu wissen, dass ihr Mann sie für den billigsten Preis erworben hat? Wenn die Frauen dann später zusammensitzen und sich gegenseitig zu übertrumpfen suchen, wie viel ihre Männer für sie bezahlt haben, spricht eine von 4 Kühen und eine vielleicht sogar von 6 Kühen. Wie musste eine Frau empfinden, die von ihrem Vater für eine oder zwei Kühe verkauft worden ist? So etwas hätte ich meiner Sarita nie zugemutet. Johnny Ford, ich wollte, dass Sarita glücklich ist. Es gibt vieles, was eine Frau verändern kann. Solange sie auf ihrer Insel lebte, hat sie sich selbst für nichts wert geachtet. Aber jetzt weiß sie, dass sie viel mehr wert ist als irgendeine andere Frau auf den Inseln. So konnte sie wunderschön werden. Damit schloss Johnny seine Geschichte. Ich wollte Sarita heiraten und liebte sie wie keine andere. Aber was ich haben wollte, war eine Frau, die 8 Kühe wert war. Leute, diese Geschichte hat viel Weisheit für uns Männer. Wir bekommen genau die Frauen, die wir machen. Wenn du deine Frau ehrst und achtest und liebst und verwöhnst, du wirst die Beste haben. Ich habe die Beste. Und ich bin nicht mal richtig gut da drin. Ich übe und lerne noch viel, aber ich hab die Beste. Ich streite mich gern mit euch um diesen Punkt. Also ich werde die Frau haben, die ich verdiene, buchstäblich. Natürlich geht es nicht nur um Geld. Für manche Frau geht es sogar viel mehr um Zeit, um ungeteilte Aufmerksamkeit, um echtes Interesse. Die Werbungsphase sollte niemals enden. Und ich sag dir, letztlich wird eine Frau gerne einem Mann folgen und sich ihm auch unterordnen, der sie wirklich liebt. Weil wenn ich weiß, der mich liebt, liebt mich mehr als sein Leben und zeigt mir das auch. Warum sollte ich da irgendwas zurückhalten? Warum sollte ich da Nein sagen zu irgendwas, was er mir sagt? Weil ich weiß, es ist nicht sein egoistisches Ziel, sondern es ist der Wille, mir zu dienen, mich zu ehren, mich zu segnen. Und genauso ist Gott mit uns. Das ist das Bild, was Paulus gebraucht hat, wo er sagt, ihr Männer seid genauso. So wie Christus die Gemeinde liebt, der sein Leben gab. So liebt eure Frauen. Und dann kommen immer wieder Männer und sagen, Pastor, du musst mal mit meiner Frau reden. Die unterordnet sich mir nicht. Ich sage jedem dasselbe. Jedem. Ein echter Mann sollte ein König in seinem Haus sein. Ein König, der versteht, dass er seine Kraft und Stärke erhalten hat, um seine Frau und seine Kinder zu schützen, zu versorgen, zu segnen und zu führen. Ein solcher König wird seine Frau als seine Königin erkennen, der mit allem dient, was er hat und kann. Und solch eine Königin wird gerne dem König folgen. Ein solcher König weiß nämlich, dass er alles von seinem König erhalten hat. Alles. Du als König vergisst es nie. Er ist dein König. Und alles, was du hast, hast du von ihm. Auch deine Frau. Und ich sag dir, seine Frau nicht zu achten, gehört zu den gefährlichsten Dingen, die ein Mann tun kann. Das heißt im 1. Petrus, desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Der Umkehrschluss ist eindeutig. Wenn ich meine Frau schlecht behandle, wird unser gemeinsames Gebet nicht ankommen. Es wird behindert sein. Und mein eigenes sowieso, weil das Gemeinsame ist immer stärker als das eigene. Einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000 die Flucht. Ich wurde mal konfrontiert mit dem, was ein Pastor sagte, der sehr bekannt war für seinen Heilungsdienst in Amerika, schon ein paar Jahre her. Er bekam einen Anruf von einem anderen Pastor, der auch eine gute Gemeinde hatte und bekannt war in seinem Dienst. Und er hatte Krebs im Endstadium. Und er rief diesen Heilungspastor an und sagte, hier, bitte bete für mich, dass ich geheilt werde. Ich habe keine Chance, die Ärzte haben mich aufgegeben. Und er legte den Telefonhörer auf, sprach mit Gott und Gott sagte ihm nur einen Satz. Ich werde ihn nicht heilen. Und dieser Pastor fragte, Gott, warum nicht? Du hast so viele Menschen geheilt, das ist ein guter Mann. Und sagte er Folgendes, weil er seine Frau nicht achtet. Innerhalb von 2 Wochen geschah dasselbe nochmal. Ein anderer Pastor rief ihn an und bat auch um Heilung, auch in einer lebensbedrohlichen Situation. Und dasselbe sagte Gott, ich heile nicht, weil er achtet seine Frau nicht. Beide Pastoren starben innerhalb von ein paar Monaten. Und das hat mich viel nachdenken lassen. Mein Schwiegervater ist gerade jetzt nicht zu sehen, aber ich habe Respekt vor ihm. Ich achte ihn sehr hoch. Und ich weiß, wenn ich mit seiner Tochter nicht gut umgehen würde, würde ich Ärger bekommen. Und jeder junge Mann, der irgendwann meine Tochter heiraten wird, wird das selber erfahren. Das garantiere ich. Und wir, die wir schon nur gute Väter sind, wie viel mehr wird der Vater, von dem alle Vaterschaft kommt, auf seine Töchter achten? Ich habe nur eine Ahnung davon, wisst ihr? weil ich selbst eine Tochter habe, nur eine Ahnung. Aber ich möchte uns als Männer ermutigen, unsere Frauen nicht selbstverständlich zu nehmen, egal wie lange wir sie haben. Wir wissen, dass auch unsere Körper mit der Zeit nicht jünger werden. Vielleicht sind wir ein bisschen schwerer als früher, vielleicht haben wir ein paar Haare weniger, vielleicht ist unsere Figur an sich nicht mehr ganz so, wie sie war. Aber das ist nicht das Wichtige. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und die Schönheit, die du heute in deiner Frau hast, ganz egal wie sie aussieht, oder du in deinem Mann, egal wie er aussieht, ist schöner als an deinem Hochzeitstag. Und das ist es, was wahr ist. Und wir Männer müssen uns manchmal klar machen, jedes junge Ding, was uns vielleicht einen gedanklichen Kopf verdreht, die sieht in 20 Jahren auch nicht mehr anders aus. Steht ja. Jugend vergeht. Schönheit in dieser Form ist nicht garantiert für ein langes Leben. Wir werden schön bleiben auf andere Weise. Und ich glaube auch an eine gewisse Schönheit im Alter. Das will ich jetzt gar nicht wegnehmen irgendwie. Im Gegenteil. Aber lasst uns nie vergessen, wessen Töchter wir heiraten durften. Und wer unser Schwiegervater ist. Nicht nur unser Vater, auch unser Schwiegervater. Das hilft mir manchmal, klar zu bleiben und die Liebe hochzuhalten, wo sie hingehört. Wie bekomme ich nun den Turnaround? Und damit schließe ich. Wenn die Schmetterlinge im Bauch schon jahrelang nicht mehr aktiv sind, wenn die rosarote Brille längst von der grauen Sicht des Alltags ersetzt wurde, dann gilt es, das zu tun, was Gott uns auch für unsere Beziehung mit ihm glasklar verordnet. Die erste Liebe muss wieder aufflammen. Wie das geht? Das ist so einfach, dass es fast lächerlich ist, das hier zu sagen. Beginne jeden Tag, erster Punkt, für deine Frau zu danken. Nicht zu meckern, zu danken. Dank Gott für deine Frau, jeden Tag. Und ihr Frauen, ihr könnt das natürlich genauso für eure Männer tun. Dann sag ihr jeden Tag das, was du willst, nicht das, was du siehst. Vor allem nicht das, was du siehst, was dir nicht gefällt. Sag das, was du willst und sprich es in die Existenz. Sag, statt den sichtbaren Mangel anzusprechen, sprich über das, was gut läuft. Verstärke mit deinen Worten die vorhandenen Funken und die Flamme wird nicht lange auf sich warten lassen. Sag deiner Frau das, was du wirklich willst. Also für mich sind das Dinge wie, ich liebe dich. Du bist meine Traumfrau. Ich bin so dankbar für alles, was du für mich tust. Dass du so viel mit mir ausgehalten hast, dass du mich so ertragen hast über so viele Jahre, gerade in der Anfangszeit, wo es wirklich schwer war, wo ich echt ein Arsch war in vielen Bereichen. Danke, danke, danke. Danke, du bist wunderschön. Du bist das beste Geschenk, was ich je bekommen habe. Du bist der wertvollste Mensch in meinem ganzen Leben. Und ich bin der glücklichste Mann der Welt, weil ich dich zur Frau haben darf. Das und solche Dinge, das ist jetzt nicht irgendwie nur dahergesagt, das ist, was ich meine. Und was ich zurzeit auch wirklich stark fühle. Aber es gab eine Zeit, wo die Gefühle noch nicht da waren. Wo es einen Bruch gab in unserer Gefühlswelt, in unserer Ehe. Die Kinder waren klein und irgendwie sind die Gefühle weggeflogen. Wisst ihr, bei mir. Und dann habe ich mich erinnert, Gott hat mir das gesagt, dass ich das tun soll. Und die Gefühle sind nicht nur wieder da. Es ist schon Jahre jetzt. Sie sind stärker als je zuvor. Ich muss immer aufpassen, dass ich Abstand wahre, so einen ordentlichen Gottesdienst, dass ich nicht zu viel knutsche mit ihr. Ich könnte ständig nur bei ihr sein und das wäre alles, weißt du, das wäre so fühle ich auch. Das ist jetzt nicht irgendwie künstlich, das ist so fühle ich. Und das war eben nicht immer so. Und ich möchte euch so Mut machen, wenn bei euch irgendwas nicht mehr ganz so heiß ist. Die Funken sind da. Und mit euren Worten entfacht ihr diese Funken wieder. Die Flammen kommen wieder. Und die Dinge werden schöner, als sie je zuvor sein. Und du wirst sehen, die Veränderung im Körperlichen, wenn es vielleicht nicht mehr alles so fit und so groß und so schön. Ey, es wird schöner als vorher. Weil, weißt du, wenn du dich auf deinen Partner einlassen kannst, mit 100% Vertrauen, dann gehen Dinge, die sonst nicht gehen. Auch im sexuellen Bereich. Dann ist es freier und entspannter und schöner, als es sein kann, wenn immer nur der Druck da ist, bin ich gut genug oder bla bla bla. Wenn ich weiß, darum geht's gar nicht. Ich bin der Schenkende, verstehst du? Ich bin der Gebende. Darum geht's. Ich will nicht haben, ich will schenken. Und wenn das beide tun, Leute, das ist, was Ehe sein soll. So sprich nicht aus, was du fühlst, wenn die Gefühle nicht mit dem übereinstimmen, was du willst. Dann schluck sie runter oder wirf sie zum Herrn. Ich fasse zusammen. Die Frucht entsteht in den Tälern. In der Zeit dazwischen, in between years, da entsteht die Frucht. Und ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ein guter Liebhaber ist ein Mann, der eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellt. Das sind meine drei wichtigsten Lektionen für heute. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Auch heute steht die Frage im Raum über alle Fragen. Weil die allerwichtigste Lektion ist, die Jesus nachzufolgen, und zwar ganz und gar. Jesus dein Leben zu geben und ihm zu vertrauen, dass er dich führen wird von jetzt an bis zu deinem Ende und dann in seine Ewigkeit hinein. Und ich möchte das mit uns zusammen beten, weil die Entscheidung müssen wir immer wieder treffen, egal ob wir es fühlen oder nicht. Und vielleicht ist heute jemand da, der sie zum ersten Mal trifft. Ich möchte dich ermutigen, mein das von ganzem Herzen, was ich dich jetzt bitte nachzusprechen. Sprich, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Lebensschuld am Kreuz gestorben bist. Und so bitte ich dich, vergib mir. Nimm alle Sünde von mir. Es tut mir leid. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Führe du mein Leben. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.